ist sehr wohl bewusst, dass ich mich selber der Zeit beraubt habe. Aber ich denke, es war gut für uns, das zu hören. Ich werde das auch aushängen unten und wer möchte, kann das dann jederzeit nachlesen. Also einmal das, was ich dann zusammengeschrieben habe, sowie auch die E-Mail selbstverständlich von Bruder Okureke, die Bruder Kowalski an uns weitergeleitet hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist. Man denkt, man kennt die Bibel. Manche sagen, sie kennen sie auswendig, ich kenne sie nicht auswendig. Aber doch viel gelesen. Und eines Tages lesen wir die Bibel und kommen zu einer Schriftstelle, wo wir sagen, das haben wir noch nie gehört. Noch nie gehört und noch nie gelesen, vollkommen unbekannt. Und so ist es mir vor einigen Wochen ergangen. Ich habe die Königsbücher durchgelesen und ja, vielleicht liegt es daran, dass ich bis jetzt nicht aufmerksam genug gelesen habe oder die Könige sind auch etwas schwerer zu lesen an manchen Stellen. Ne? Ein König, dann der nächste König und der nächste König. Jedenfalls ist mir diese Schriftstelle aufgefallen. Sie hat mich nicht mehr losgelassen und ich finde es so wunderbar, wenn man auch im Alten Testament graben kann und dann eine Perle zum Vorschein kommt. Und das, was ich da gelesen habe, das ist so eine unglaubliche Begebenheit. Und die wollen wir mal zusammen lesen aus 2. Könige 13. 2. Könige 13 und dort will ich die Verse 20 und 21 mit uns lesen. Ich werde es nach Schlachter lesen. Und Elisa starb und wurde begraben. Im folgenden Jahr aber fielen die Streifscharen der Moabiter ins Land. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streifschar kommen. Und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Vielleicht sagen wir, oft gelesen. Ich habe das zum ersten Mal gelesen. Schriftstelle, in der es viel um Leben und um Tod geht. Und ich habe auch die Überschrift gesetzt, die Toten und der Leben Schaffende. Ja, wir kennen die meisten Geschichten von Elia und Elisa, große Männer Gottes, Propheten, durch die Gott große Dinge wirken konnte. Und Elia fuhr ja am Ende seines Erdenlebens gen Himmel, neben Henoch, der einzigste Mensch, der uns bekannt ist, außer Jesus Christus, der den Tod nicht sehen musste. Und anschließend kam dann aber auch die Zeit, wo Elisa krank wurde. Das lesen wir im 14. Vers. Und dann auch an dieser Krankheit starb. Und seitdem sind viele Monate vergangen. Und dann kommen wir zu dieser Begebenheit, die wir eben gelesen haben. Also wir haben hier das Begräbnis eines Mannes, eine Beerdigung. Und da sind einige, die den Toten zum Beerdigen wollen und sie laufen so und dann kommen sie Richtung Grab und dann sehen sie in der Ferne eine Streifschar, Moabiter. Manche Übersetzungen sagen eine Rotte, also das ist ja, das sind wie eine plündernde Bande, will ich sagen. Vielleicht 20, 30 Reiter, die da auftauchen und alles bricht in Panik aus, alle haben Angst. Was machen wir jetzt mit der Leiche? Da ist ein Grab, da schmeißen sie es rein und weg. Und der Tote, der wird in das Grab des Elisas geworfen und berührt seine Gebeine und wird lebendig, steht auf seinen Füßen. Und wir wollen heute Abend uns über die Menschen Gedanken machen, die in diesem Abschnitt beschrieben sind. Wir haben einmal die Lebenden. Die Lebenden, die da einen beerdigen wollen, dann haben wir da den toten Elisa, der im Grab liegt und schließlich haben wir den Toten, der begraben werden soll. Und ja, das Ganze, das spielt ungefähr 800 vor Christus, oder was es spielt, das ist passiert. Die Begebenheit war ungefähr 800 vor Christus. Und wir wissen darum, dass sich das Volk Israel nach Salomos Tod teilte. Auf die genauen Hintergründe will ich jetzt nicht eingehen, aber das Reich zerfiel einmal in Juda und Benjamin, der südliche Teil, was Juda genannt wurde, das Reich Juda. Und die restlichen Stämme bildeten das nördliche Israel. Und im Reich Juda, da war das immer ein Hin und Her. Dann haben sie an Gott geglaubt, dann sind sie wieder abgefallen. Dann haben sie wieder an Gott geglaubt, sind wieder abgefallen. Und es war immer, je nachdem, welcher König, wie der König war, der auf dem Thron saß. Ja, war es ein Gott, der nicht nach, ein König, der nicht nach Gott fragte, Volk abgefallen, in Sünde. Dann kam ein anderer König, der fragte nach Gott und diente ihm. Und Gott hat das immer gesegnet, hat geholfen, hat Sieg geschenkt, hat Kraft gegeben. Es ging dem Volk auch gut. Einige Könige, Amasia, Asaria, Hiskia, auch andere. Und im Nordreich Israel, da sah es ganz anders aus. Ab der Reichsteilung unter Jerobeam bis zur assyrischen Gefangenschaft gab es keinen einzigen König, der nach Gott fragte. Wir sprechen ja immerhin von circa 20 Königen. Kein einziger, der nach Gott fragte. Und wenn wir von Juda sagen können, dass sie immer so hin und her geschwankt sind, so müssen wir über das Reich Israel sagen, dass es ein gottloser Haufen war. Menschen, die egoistisch waren, die ihr eigenes Leben gelebt haben, nicht nach Gott gefragt haben, die andere Götter angebetet haben. Und ja, jeder tat gerade, was ihm gefiel. Und trotzdem hat Gott diesem Volk immer wieder Propheten geschickt, die sie aufrütteln sollen, erinnern sollen an Gott und sie zur Besinnung kommen. Und es gab auch Einzelne, die daran geglaubt haben, die gehorcht haben, aber im Großen und Ganzen war das Volk verkommen. Und Elia, der, von dem ist uns übermittelt, der war so verzweifelt, der hat gedacht, die ganzen Millionen Menschen, ich bin der Einzige. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, der an Gott glaubt. Und Gott konnte ihm sagen, nein, es sind noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Aber es waren Millionen Menschen, selbst da sind die 7000 wenig. Ja? Aber es war insgesamt geistlich gesehen totes Wesen. Es war alles tot. Man hat sich selber für gut und für stark und für klug gehalten. Man hat selber von sich gedacht, dass man das Leben genießt und jetzt lebt und schönes Leben hat, aber in den Augen Gottes waren sie tot. Und in diesem Nordreich Israel spielt die, oder handelt, ist diese Handlung hier, wo die Hinterbliebenen einen Toten zu Grabe tragen. Und als ich das so gelesen habe, dann musste ich daran denken, was Gott zum Samuel gesagt hat. Sieh nicht das an, was vor Augen ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und irgendwie in diesen Versen ist eigentlich überhaupt nichts so, wie es scheint. Wir haben da einmal die Lebenden, aber in Wirklichkeit sind sie die Toten. In Gottes Augen tot. Dann haben wir da einen Toten im Grab liegen, von dem Leben ausgeht. Und dann haben wir einen Toten, der begraben werden soll, der wird auf einmal lebendig. Und wir müssen sagen, am Ende der zwei Verse ist überhaupt nicht so, wie es am Anfang schien. Was vor Augen war, ist ganz anders. Und diese Menschen, die den einen begraben wollen, die gehören zu den Menschen, von denen Gott gesagt hat oder Jesus gesagt hat, lasst die Toten begraben. Geistlich tot. Sie selbst, sie haben sich für lebendig gehalten, aber sie waren tot und es waren Menschen, die sich von Gott abgewendet haben und die ohne Gott lebten. Und ohne Gott hat man kein Leben, geistliches Leben. Das geht nicht, gibt's nicht. Und das bleibt auch nicht ohne Folgen. Wir wollen mal lesen 5. Mose 28, die Verse 45 bis 48 oder ja, es ist das Kapitel, wo Gott erst den Segen spricht, diejenigen, die Gott, die ihm gehorsam sind, was er ihnen alles geben will und wie Gott sie segnen will, und dann der Fluch des Ungehorsams. Übrigens ein Abschnitt, der in den Synagogen nur flüsternd gelesen wird. Und dann spricht Gott: Wenn ihr aber nicht mir dienen werdet, dann wird das und jenes sein. Vielleicht Vers 48, nur um der Zeit willen. Und du wirst deinem Feind, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vernichtet hat. Und was Gott sagt, das geschieht. Wir haben die Verheißungen Gottes, wo Gott Segen verspricht und allerlei, darauf können wir uns verlassen. Das hat Gott gesagt, so wird es kommen, wer sich darauf verlässt. Aber genauso auch diese Warnungen, die gelten genauso. Und hier hat Gott gesagt: Wenn du mir nicht dienst, dann werde ich Feinde gegen dich schicken. Du wirst Mangel haben und Not und Elend. Und so kam das dann auch. Wenn sich das Volk nicht nach oder von Gott abgewendet hat, dann ließ Gott zu, dass sie vom Feind geplagt werden und in Angst und Schrecken versetzt werden. Und diese Israeliten hier, sie hatten Angst. Sie hatten große Angst vor dem Tod. Egal, was Menschen sagen und ob sie können lachen und ins Lächerliche zielen, aber Menschen ohne Gott haben Angst. Es ist einfach so, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, weil sie nicht wissen, was vor ihnen liegt, weil sie niemanden haben, dem sie ihre Ängste geben können. Sie haben keine Hoffnung und kein Ziel. Es sind Menschen, die in Angst leben, so wie diese Menschen hier, und sie hatten auch Angst vor dem Tod. Sie haben den Toten begraben, aber selber hatten sie eine riesige Angst vor dem Tod. Und sie haben da in der Ferne, haben die da ein paar Reiter gesehen, Moabiter, und nur weg hier, alles fallen lassen und nichts wie weg hier. Und es waren Moabiter und zur Zeit Davids, also als man Gott gedient hat, zur Zeit Davids und auch Salomos, hatte man das Volk Moab unter Kontrolle. Man hat es beherrscht, man hat Sieg darüber gehabt und sie mussten auch Tribut zahlen. Aber als die nachfolgenden Könige kamen, die nicht nach Gott gefragt haben, da kamen dann diese Völker, wurden stärker und dann fing wieder Krieg an und alles Mögliche. Und so geht es dem Menschen. Das ist ein Grundgesetz. Ein Mensch, der sich von Gott entfernt, dann nehmen andere Dinge zu. Das ist im persönlichen Leben so. Das kann man auch als Gemeinde sehen, wo man sich von Gott immer weiter entfernt, da wird Unrecht und Unmoral und Sünde zunehmen. Wir können das auch auf ein Land beziehen. Wir sehen das bei uns im Land. Ja, wo, ich sag mal, ganz oberflächlich betrachtet, wo die Menschen doch noch Gottesfurcht hatten, wenigstens Gottesfurcht, Moral ein bisschen, dass das immer weiter schwindet. In dem Sinne will ich das sagen, man sich von Gott noch weiter entfernt und andere Dinge nehmen dafür zu. Und das erleben wir auch tagtäglich mit. Der Hauptgott der Moabiter ist Chamos. Das können wir in 1. Könige 11, Vers 7 lesen. Und das bedeutet übersetzt der Unterdrücker. Also Gott hat zugelassen, dass das Volk Israel hier oder Israel unterdrückt wird, bedrückt wird von ihrem Feind. Und als sie da die Streifschar in der Ferne gesehen haben, haben sie alles fallen lassen und sind geflohen. Also sie sehen die Schwierigkeiten und Nöte, sie sehen den Tod und bekommen eine riesige Angst. Und was können das für Sachen sein? die einem Menschen so Angst vermitteln können. Oder dass man so in Angst gerät, und das kann eigentlich alles sein. Was haben Menschen nicht alles für Ängste? Angst vor Krankheit, Angst, dass das Geld nicht reicht, Angst, dass die Rente nicht reicht, Angst vor der Zukunft, Angst, dass man sterben muss, Angst vor dem Tod, Angst vor der Ewigkeit, Angst. Menschen ohne Gott sind Menschen in Angst. Und der Feind, der schürt das Ganze noch. Ich denke da an die Medien, ne? Was lässt sich besser verkaufen wie schlechte Schlagzeilen, wo man diese Angst noch schüren kann? Also man sieht so eine Streifschar, sie sind noch nicht mal da. Man sieht sie so in der Ferne, und Angst und Schrecken, obwohl sie noch gar nicht da sind. Ich dachte an eine Geschichte, die wir gelesen haben als Familie, von einem reichen Mann, einem Gutsbesitzer, und der hat da abends immer seine Runde gedreht auf seinem Pferd, und dann, da war so ein armer Mann, den hat er ja fast täglich gesehen, und der hat immer gebetet und eine Kleinigkeit gegessen, und dann kam er zu ihm und sagt, na, was hat dir Gott heute gegeben zum Essen? Hat er gesagt, ja, ein Stück Brot und Wasser. Hat er gelacht. Hat gesagt, also was dir dein Gott gibt, also da habe ich viel mehr. Und er hat gelacht und ist fortgeritten. Und dann kam der Abend, und dieser Mann hört diese Stimme: Heute Nacht wird der reichste Mann im Ort sterben. Und der Mann, der kriegt einen Riesenschreck, Angst vor dem Tod, und lässt gleich den Arzt rufen, lässt sich durchchecken, ob alles in Ordnung ist. Der Arzt sagt, alles in Ordnung, alles wunderbar. Der kann es nicht fassen, sagt, der Arzt soll die ganze Nacht neben mir sitzen, dass, falls irgendwas sein sollte, dass der gleich parat ist. Und der hat die ganze Nacht nicht geschlafen, nicht, dass er morgens nicht aufwacht. Also ganze Nacht durchgemacht, bewacht das ganze Haus, dass ja nichts passiert. Und es ist auch nichts passiert. Und am nächsten Morgen geht er dann mal raus, und dann kommt der Verwalter vorbei, und hast du schon gehört, dieser Mann, der ist gestorben heute Nacht. Und da wurde ihm erst richtig bewusst, dass gar nicht er reich ist, sondern dieser arme Mann, wo er gedacht hat, dass er arm ist, der war reich. Aber so hat dieser Mann Angst gehabt zu sterben. Eine Riesenangst hat er gehabt. Und Gott sagt doch, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Aber diese Menschen, sie haben niemanden, auf den sie ihre Sorgen werfen können, dem sie ihre Angst abgeben können. Und man muss irgendwie versuchen, damit fertig zu werden, das Ganze zu tragen. Und es gibt Menschen, die mögen keine Beerdigungen. Es gibt viele Menschen, die meiden Beerdigungen. Es gibt Menschen, oder da werden Menschen beerdigt, und von den engsten Angehörigen ist niemand da. Man meidet das, man wird damit nicht fertig. Und dann am besten noch einäschern, anonymes Grab, Gras drüber, kein Stein, so ausgelöscht, vergessen. Man weiß nicht, wo es ist, wer, und am besten auch dann auch später nicht mehr, wer es war. Also verdrängt den Tod. Andere entscheiden sich und sagen, ich möchte nach dem Tod verbrannt werden. Und am besten die Asche ins Meer oder in der Luft irgendwie verstreuen, weil es könnte ja sein, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist und wirklich alle Leiber sich mal erheben werden. Und da kann mir ja nichts passieren, weil ich habe ja kein Leib mehr, ist ja nicht mehr da. Also so betrügt man sich selber, und als ob man dem entfliehen könnte. Also man hat eine riesige Angst, was danach ist. Und versucht es vielleicht auf andere Art und Weise zu verdrängen. Ich hatte vor einem Jahr ein Gespräch mit einer Kollegin, ihr Vater ist gestorben. Und dann habe ich auch so das Gespräch ein bisschen auf den Tod gebracht und dann auch auf das danach. Und habe auch nach ihrer Meinung gefragt, was sie denkt, wie es jetzt weitergeht. Und dann sagt sie, oh, ich habe so ein tolles Buch gelesen. Und da ging es darum, dass wenn wir sterben, dann werden wir zu Geistern. Und wir schweben dann um unsere Angehörigen drumherum. Und das hat sie gesagt, das beruhigt mich so, wenn ich weiß, dass mein Vater jetzt um mich herum schwebt. Und da frage ich mich natürlich, ob der das Buch geschrieben hat, ob der auch schon herumschwebt oder ob er doch mittlerweile weiß, wie die Wahrheit ist. Aber ich habe sie dann gefragt, ja, glaubst du denn nicht an Gott? Doch, natürlich glaube ich an Gott, aber warum soll das jetzt so nicht sein? Also man versucht sich, das ist einmal die Unwissenheit, dass man es gar nicht besser weiß. Und auf der anderen Seite, dass man sich selber betrügt, sich allerlei vormacht und allerlei Unsinn glaubt. Also bloß nicht zulassen und sich mit diesem Gedanken einlassen, wie es danach wirklich weitergeht, verdrängen. Der Psalmist sagt so, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dass die Menschen doch darüber nachdenken könnten oder würden. Aber stattdessen, statt darüber nachzudenken und klug zu werden, tut man dieses Thema komplett verdrängen, auf die Seite, nicht drüber nachdenken. Weil wenn man drüber nachdenken würde, dann würde man sehen, dass man kein geistliches Leben hat, dass danach der Tod wartet und dass es nur eine einzige Hoffnung gibt, nämlich Jesus Christus, der das Leben schenkt, bei dem allein Leben ist. Aber man will nicht drüber nachdenken, weil man damit auch nicht fertig wird. Aber wir als Kinder Gottes, wenn wir wirklich Heil und Erlösung haben, wir brauchen keine Angst haben. Vor nichts und vor niemandem. Nicht vor der Rente, nicht das Geld nicht reicht, nicht vor Alter, nicht vor dem Tod, auch nicht. Brauchen wir keine Angst haben, auch nicht vor irgendwelchen Schwierigkeiten und Nöten, weil wir den Herrn haben. Wir haben den Herrn und auf ihn dürfen wir alles werfen, ihm dürfen wir alles geben. Und es ist nicht so, dass wir in unserem Leben vor allem verschont sind. Ist nicht so. Auch in unserem Leben kann Krankheit auftreten. Wir können auch in Schwierigkeiten kommen, uns kann auch mal an Geld knapp sein. Aber wir haben den Herrn, dem wir alles sagen dürfen und bringen dürfen, der uns tröstet, der uns Kraft gibt, jeden Tag aufs Neue, wie wir gehört haben am Sonntag, dass wir Kraft bekommen und auffliegen wie Adler und nicht müde und watt werden. Er lässt uns nie im Stich. Er hat unsere Sünden auf sich genommen und er hat für uns eine Stätte vorbereitet. Eine Stätte vorbereitet. Wir wissen, was danach kommt. Und darauf dürfen wir uns freuen. Wir müssen nicht als Geister umherschweben, sondern der Herr, er hat eine Herrlichkeit vorbereitet für uns, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Und deshalb brauchen wir es auch gar nicht versuchen. Wir werden einmal dort sein, wo der Vater ist und sein Sohn und der Heilige Geist, wo die Engel sind und all die, die hier treu gedient haben und auch den Lauf im Glauben vollendet haben. Haben wir Heilsgewissheit? Das gehört unbedingt dazu. Wir brauchen Heilsgewissheit. Diese vom Heiligen Geist gewirkte Überzeugung, diese Gewissheit, ich bin Gottes Kind. Weil nur wenn ich diese Gewissheit habe, dann brauche ich keine Angst haben. Aber wenn ich diese Gewissheit nicht habe und nicht weiß, dann habe ich Angst. Ist nicht? Bin ich nicht? Dass wir doch Heilsgewissheit hätten und wo nicht, dass wir den Herrn bitten, dass er uns diese geben möchte. Dass auch wir keine Angst haben brauchen vor nichts und vor niemandem. Und wenn Gott uns keine Heilsgewissheit geben kann, weil wir kein Heil haben, dann lass uns darauf aufmerksam machen möchte, dass wir wirklich das Heil suchen bei ihm. Und auch ein Leben ohne Angst führen können. Wir wissen, was nach dem Tod kommt. Das ist einmal der ewige Tod für all die, die ihm nicht geglaubt haben, nicht zu ihm gekommen sind. Und diese Menschen haben zu Recht Angst. Zu Recht. Denn was wartet auf sie? Und dann gibt es die, die seine Kinder geworden sind. Und für, auf die die ewige Herrlichkeit wartet. Und ich weiß nicht, ob es der Satz ist, der am häufigsten in der Bibel verwendet wird, aber ich kann zumindest sagen, 104 Mal in der Bibel wird der Satz gesagt, fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Ach, was für ein herrliches Wort, was Gott selber spricht. Fürchtet euch nicht, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Dann haben wir den Toten, der beerdigt werden soll. Wir wissen nicht, was für ein Mann das war. War der sehr schlecht, nur ein bisschen schlecht? Oder war er reich, war er arm, war er Familienvater, war er jung oder alt? Wir wissen überhaupt nichts über ihn. Nur zwei Dinge wissen wir über ihn. Das erste, er war mausetot. Er war tot. Das wissen wir. Er sollte beerdigt werden. Und das zweite, was wir wissen, dass als er in das Grab des Elisa geworfen wurde und den toten Elisa berührt hat, dass er lebendig wurde. Und ein unglaubliches Wunder, was da geschehen ist. Ich sag mal, wenn der Elisa gelebt hätte und er hätte diesen Mann gesund gemacht, dann hätten wir schon gesagt, ein unglaubliches Wunder. Ist doch so, dass Gott da gewirkt hat. Aber der Elisa, er war auch noch tot. Und vor einigen Monaten gestorben, nicht gestern oder so, vor einigen Monaten gestorben. Und damals war das nicht so, dass man nicht unbedingt oder überall so, dass man wirklich begraben wurde, sondern es wird oft in der Bibel erwähnt, da gab es irgendwie eine Höhle oder so, wo ein Stein davor war. Und hier mag es auch so gewesen sein, man sieht die Reiter und wohin mit dem Leichnam, Stein auf die Seite, reingeworfen und dann weg. Und der Elisa, er war ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes, der das Wort Gottes verkündigt hat. Er war der, der das, was Gott gesagt hat, weitergegeben hat und ist hier in diesem Beispiel ein Sinnbild auf das Wort Gottes, auf Christus selber, der das Wort ist. Und auch wenn Christus in das Grab gelegt wurde, so ist er doch ein lebendiger Gott, von dem Kraft ausgeht. Und er war nicht einfach nur irgendwer. Manche Menschen sagen, ja, dieser Mann namens Jesus hat viel Gutes getan und zum Schluss hat man ihn dann ins Grab gelegt, ist gestorben. Und die Jünger, sie hatten auch so einen Moment, ja, wo Christus gestorben war, so alles aus. Und was hatten sie? Furcht. Sie hatten Angst. Sie haben sich eingeschlossen, weil Christus nicht da war. Als Christus da war, hat der Petrus das Schwert genommen, das Ohr abgehauen. Und auf einmal Christus nicht da, Angst. Aber Christus ist auferstanden und gen Himmel gefahren. Und erst indem er in den Tod ging, hat er uns Leben erwirkt. Er ging in den Tod, damit wir leben können und leben dürfen. Und er ist bereit, einem jeden Leben zu geben, geistliches Leben, der nur zu ihm kommt. Es ist kein toter Gott. Viele sehen als Gott an, der vielleicht existieren mag, aber er ist nicht da. Aber Gott lebt und er ist da und es gehen so viele an ihm vorbei, an Christus. So viele gehen am Grab vorbei, am Kreuz vorbei, wo Christus gestorben ist für uns. So wie diese Menschen an diesem Grab vorbeigehen, sich überhaupt nicht interessieren, so gehen viele Menschen am Kreuz vorbei, wo der hängt, der für uns gestorben ist. Aber wir bekommen nur Hilfe für unsere Seele, wenn wir mit dem Wort Gottes, mit Christus selbst in Berührung kommen. Dann bekommen wir ewiges Leben. Und Christus ist göttliche Kraft, die uns gegeben wird, die Leben schafft und egal wer wir waren, wer wir sind. Aber Gott kann mit uns Unglaubliches machen. Wenn wir tot sind, kann er uns Leben geben. Auch ein unglaubliches Wunder, aber es ist wahr. Und ein jeder kann das erleben. Mir war das so interessant, diese Dinge, die einen in Angst und Schrecken versetzt haben, das waren die gleichen Dinge, die dazu geführt haben, dass dieser Mann in Kontakt mit den Gebeinen Elisas kam. Wenn wir in Angst leben, voller Sünde und Unmoral, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können erstens versuchen, in eigener Kraft mit dem all dem fertig zu werden, mit diesen Ängsten und Sorgen und ja, mit dieser Angst, die wir haben. Wir können versuchen, wegzurennen davor, in eigener Kraft damit fertig zu werden, aber es wird uns niemals gelingen. Wir können nie so schnell rennen, wie die Angst da ist oder die Dinge, die uns Angst einflößen wollen. Sie werden uns immer einholen. Wir können davor nicht wegrennen. Sie werden uns immer einholen. Sie sind immer da und vielleicht vergessen wir das eine oder andere mit der Zeit, indem wir uns in andere Dinge stürzen. Aber dann erscheinen am Horizont einige Streifscharen und schon versetzen sie uns wieder in Angst und Schrecken. Wir können nicht entfliehen. Wir müssen ein Leben in Angst führen. Oder aber die andere Möglichkeit, wir wenden uns zu dem, der uns alle Angst nehmen möchte und der uns ewiges Leben geben möchte, Friede, Ruhe, Glück, Geborgenheit, der uns Leben geben will. Auf ihn dürfen wir es abwälzen. Elisa bedeutet, mein Herr ist der Erretter. Ach, ihr Lieben, hat der Herr schon uns erretten können? Haben wir uns von ihm erretten lassen? Ach, im Wort Gottes ist doch nichts umsonst niedergeschrieben. Alles hat uns doch irgendetwas zu sagen, dass unser Blick doch auf den gewendet werden möchte, der am Kreuz für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Wir brauchen nicht Angst haben. Man denkt, man braucht Gott nicht. Man denkt, man kann das Leben genießen, aber in den Augen Gottes ist man tot. Und solche überhebliche Menschen, die können nicht gerettet werden, die so von sich eingenommen sind, die so auf die eigene Kraft bauen und die in eigener Kraft meinen, sie können fliehen und davonlaufen. Sondern man muss so werden wie dieser Mann, der beerdigt werden sollte, dass man erkennt, ich bin tot, ich bin verloren. Ich bin verloren, ich kann nicht davonlaufen. Dieser Mann, er konnte nicht davonlaufen, er war tot. Hat keine Rettung gesehen. Und in dieser Erkenntnis den Herrn sucht, dem wird Gnade zuteil. Seht, dieser Mann, als er da in dieses Grab geworfen wurde, das war nicht irgendwie eigener Verdienst, dass der auf einmal lebendig wurde. Und es hätte passieren können, dass man ihn hineinwirft und er wäre tot geblieben. Das war Gnade Gottes. Gott hat an ihm Gnade erwiesen und hat ihm Leben geschenkt. Und so möchte Gott auch einem jeden Leben schenken, der mit ihm in Berührung kommt, der die Berührung mit ihm sucht. Ich denke da an diese Frau, ja, die krank war und heimlich sich von hinten anschleicht, um den Saum des Kleides zu berühren. Ich denke an die Schwiegermutter von Petrus. Der Herr, er hat sie berührt und sie wurde gesund. Ich denke an all die Blinden und Lahmen und Tauben, die der Herr berührt hat und sie wurden gesund. Ein jeder, der vom Herrn berührt wird, der den Herrn berührt, ihm wird Hilfe zuteil, der wird gesund, auch nach der Seele. Und das ist nicht eigener Verdienst. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen sind auch gleich, nachdem das passiert ist. Ich bin mir sicher, dass manch einer seine Toten gebracht hat und auch hineingeworfen hat. Vielleicht werden sie auch lebendig. Es ist Gnade von Gott. Man muss wirklich sehen, wie man selber persönlich, wie man vor Gott steht. Und Gott hat sich über ihn erbarmt. Dienen wir dem Herrn, dann brauchen wir keine Angst haben. Unsere Zeit, unser Leben ist in Gottes Hand. Und uns kann nichts entreißen aus seiner Hand. Und Wir brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Tod, wo ist dein Stachel, sagt das Wort Gottes. Ich möchte uns Psalm 116 lesen. Psalm 116, die Verse 3 bis 9. Stricke des Todes hat mich umfangen und Ängste des Totenreichs hat mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief den Namen des Herrn an. O Herr, rette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Wenn ich unterliege, dann hilft er mir. Sei nun wieder ruhig, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele aus dem Tod gerissen, mein Auge von Tränen befreit, meinen Fuß vor dem Gleiten bewahrt. Ich werde vor dem Herrn leben im Land der Lebendigen. Aus dem Reich des Todes entrissen, herausgerissen und nun im Land der Lebenden. Ach, wie herrlich, wenn wir doch dazugehören möchten. Ich will einige Bibelverse lesen, die uns auch zeigen sollen, dass wir keine Angst haben sollen als Kinder Gottes. Ich werde nicht alle lesen, die ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht zwei, drei. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn ich den Herrn habe, vor wem sollte ich Angst haben? Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, ich habe keine Angst. Denn du bist bei mir, dein Steck und Stab trösten mich. Zu Josu sagt Gott, habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wir brauchen keine Angst haben, wie herrlich. Und dann dieses Wort, was mir heute Morgen auch so zu sagen hatte, 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ihr Lieben, wer ist die Liebe? Ist Gott die Liebe? Christus ist die Liebe. Wenn er ins Herz kommt, er treibt die Furcht aus. Ein Leben ohne Angst. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Und dann, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Auch ein Gedanke, den wir mitnehmen können, vielleicht uns auch prüfen können, ist diese Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, sodass wir frei sind von Angst. Ich will nicht sagen, dass uns jetzt alles einerlei ist. Wir sehen manches um uns herum, macht uns auch zu schaffen, aber keine Angst. Alles in Gottes Hand. An Gott geht nichts vorbei. Und wie wichtig für uns als Kinder Gottes, dass wir diesen Kontakt zu Christus auch weiter suchen und zu seinem Wort. Dass wir in Kontakt bleiben, weil davon geht Leben aus. Und wenn wir unser geistliches Leben behalten wollen, dann sollen wir in Kontakt bleiben, dann müssen wir in Kontakt bleiben, weil wir sonst unser geistliches Leben verlieren. Liebe Seele, zu welcher Gruppe gehörst du? Gehörst du zu denen, die von sich denken, dass sie leben und die in eigener Kraft versuchen, von ihren Ängsten vor allem davonzurennen und die wirklich Angst haben vor allem, was ist und wird und kommen mag und könnte? Haben wir Angst vor dem Tod? Ach, dass der Herr uns dann Frieden und Ruhe geben könnte. Oder gehören wir zu denen, wo wir sagen müssen, ja, wir waren tot. Wir waren tot, aber wir haben den Herrn gesucht. Wir sind nicht vorbeigegangen. Wir sind zum Herrn gekommen. Und er hat uns Leben geschenkt, aus Gnade. Preist den Herrn, wenn es so ist. Und wenn es so ist, dann halte Kontakt. Halte Kontakt, damit du dein geistliches Leben auch nicht verlieren magst. Der Herr schenke uns Gnade dazu. Amen.